wollen zu Beginn noch einmal miteinander beten und wer möchte, kann sich gerne dazu erheben. Ja, heiliger Vater, dir sei alle Ehre. Wir danken dir für das Privileg, dass du uns in deine Sohnschaft adoptiert hast. Wir wollen dich bitten, öffne du uns Augen und Ohren, dass wir dich sehen und verstehen können. In Jesu Namen, Amen. Ja, das Thema für heute ist das Gleichnis vom Seemann aus Matthäus 13, Vers 1 bis 23. Und zu Beginn lese ich das vor. An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, so dass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und das ganze Volk und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach: Siehe, der Seemann ging hinaus zu säen. Und indem er säte, fiel einiges an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Andere aber fielen auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging es auf, weil es nicht Tiefe hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen. Und die Dornen sprossen und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben werden und überreich gewährt. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst das, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören, noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt, die lautet: Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herz verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen und hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen, und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Hört nun das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß daran. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es versteht, der wirklich Frucht bringt. Der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Dieses Gleichnis steht nicht willkürlich in der Bibel oder irgendwo an einer isolierten Stelle. Es steht an einer ganz bestimmten Stelle und dieser ist ein Wendepunkt in Jesu irdischer Mission. Um diese Stelle verstehen zu können, müssen wir uns den Kontext bewusst machen. In den Kapiteln zu Matthäus 13 hin hat Jesus das Reich Gottes verkündigt. Mit Kraft und Vollmacht. Er heilte Kranke, hat Dämonen ausgetrieben, Tote aufgeweckt und vor allem mit göttlicher Weisheit geredet. Dennoch war die Reaktion Israels, vor allem der führenden Elite, zunehmend ablehnend. In Matthäus 11 tadelt Jesus Städte, die trotz mächtiger Taten keine Buße tun. Matthäus 12 erzählt von der Anschuldigung der Pharisäer, dass Jesus im Namen Satans Wunder tut und verlangen dennoch ein Zeichen, obwohl sie die bisherigen ablehnen. Am Ende des 12. Kapitels distanziert sich Jesus von biologischen Bindungen und zeigt auf, wer wirklich zu ihm gehört. Und was auffällt, ist, dass viele Menschen von Jesus hören. Manche glauben und andere tun es nicht. Und im weiteren Verlauf lernen wir auch noch, dass Menschen scheinbar zu Jesus gehört haben, aber doch nicht wirklich. Und jetzt an dieser Stelle beginnt das 13. Kapitel mit dem Gleichnis vom Sämann. Und wir sehen eine Veränderung darin, wie Jesus lehrt. Jesus spricht das erste Mal öffentlichen Gleichnissen. Und das ist nicht nur eine willkürliche Lehrmethode, sondern es ist eine Erfüllung von Jesaja 6, einer Prophezeiung aus dem Alten Testament und eine Offenbarung von sowohl Jesu Barmherzigkeit als auch vom Gericht. Das Gleichnis von Sämann erklärt nicht nur, warum Menschen unterschiedlich auf Gottes Wort reagieren, sondern legt den geistlichen Boden für das gesamte 13. Kapitel und alle anderen Gleichnisse. Es geht nicht um den Samen. Dieser ist in jedem Fall immer gleich. Es geht auch nicht speziell um den Sämann. Das Gleichnis zeigt uns das Herz des Menschen und macht klar, kein Christ bleibt jemals ohne Frucht. In den ersten beiden Versen lernen wir, was genau passiert. Jesus geht hinaus und setzt sich an den See und es versammeln sich Menschen um ihn herum. Und Jesus steigt in ein Boot und lehrt das Gleichnis. Und das Gleichnis wird er ganz gekonnt. Viele seiner Zuhörer waren Bauern und waren mit Aussehen bestens vertraut. Und er nutzt das nicht, um ihnen irgendeinen Agrarunterricht zu geben, sondern um ihnen zu veranschaulichen, wie die Herzen der Menschen mit Gott und Gottes Reich miteinander wirken. Er zählt uns 4 Arten von Böden auf. Sieh, der Sämann ging hinaus zu sehen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Also als erstes haben wir den Weg, auf den der Samen fällt, aber sogleich von Vögeln aufgefressen wird. Als nächstes haben wir den steinigen Grund. Anderes fiel aber auf das Steinige, wo er nicht viel Erde hatte. Und sogleich ging er auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Also wir haben einen steinigen Grund, auf dem der Samen schnell aufgeht, aber doch auch keine Frucht bringt, weil die Sonne ihn verbrennt. Der dritte Boden und der letzte schlechte Boden ist der dornige. Anderes aber fiel unter die Dornen und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Es ist also ein Same, der durchaus aufgeht und das Potenzial hat, Frucht zu tragen, aber der Unkraut erstickt ihn, bevor er Frucht bringen kann. Und zuletzt haben wir die gute Erde. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht. Das eine 100, das andere 60 und das andere 30-fach. Nachdem Jesus das Gleichnis beendet hat, sagt er, wer Ohren hat, der höre. Und das ist nicht nur ein poetischer Weg, ein Gleichnis zu beenden, sondern es ist dabei eine dringliche und oft wiederholte biblischer Aufruf zur persönlichen Verantwortung und zu geistlichem Urteilsvermögen. Zum Beispiel lesen wir davon im 5. Buch Mose 6, Vers 4 im Schma Israel. Und wir lernen, dass Hören nicht einfach nur das intellektuelle Verstehen ist, sondern das aktive und verbindliche Aufnehmen, was uns zu Liebe und Gehorsam führt. Und in Jakobus 1, Vers 22 lesen wir, seid aber Täter des Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen. Jesus verwendet diesen Ausdruck ganz gezielt, um die bloßen Zuhörer von wahren Jüngern zu unterscheiden. Danach fragen die Jünger Jesus, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Wie wir schon gehört haben, es ist das erste Mal, dass Jesus in Gleichnissen predigt und die Jünger wundern sich darüber. Und Jesus gibt eine klare Antwort, aber die ist für viele, auch Christen zunächst, überraschend, wenn nicht auch ernüchternd. Er sagt, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen, jenen aber ist es nicht gegeben. Und diese Aussage konfrontiert einen sehr, sehr weit verbreiteten Irrtum, dass alle Menschen die gleiche geistliche Ausgangslage hätten und einfach nur neutral entscheiden müssten, ob sie zu Gott kommen oder nicht. Natürlich klingt das auf den ersten Blick gerecht und edel, etwa so: Gott liebt doch alle Menschen gleich. Jeder sollte doch die Chance bekommen, oder Gott will doch, dass niemand verloren geht. Und diese Sätze klingen nobel, aber sie sind nicht Aussage der Schrift, sondern menschlich gefärbte Philosophie, geboren aus Gefühl und Gerechtigkeitsempfinden und nicht aus biblischer Wahrheit. Jesus selbst hat gesagt, es ist Gnade, wenn jemand sieht, hört und versteht. Und ich sage uns nichts Neues, wenn Offenbarung und Glauben nichts Verdientes ist, sondern etwas, das wir allein aus Gnade geschenkt bekommen. Und ich weiß, wir Menschen lieben die Vorstellung, dass wir etwas getan haben und andere nicht und dadurch etwas erreicht haben und andere nicht und auch die es erreichen könnten, wenn sie nur wollten. Aber das ist unbiblisch. Und viele historische Irrglauben und Heresien sind genau um diesen Gedanken herumgebaut, welche Gottes Souveränität willkürlich und optional macht und den grundlegenden Menschen viel zu frei, viel zu gut und damit unbiblisch darstellen. Gleichnisse sind darum nicht nur pädagogische Mittel, sondern ein klares geistliches Werkzeug. Sie verbergen für die Verstockten und offenbaren für die Berufenen. Und wozu? Dass Gott alle Ehre bekommt und seine Prophetie aus Jesaja 6 wahr wird. Nicht nur damals in Israel, sondern auch heute da, wo Gottes Wort geredet wird. So sehr es sich lohnen würde, den scheinbaren Widerspruch von göttlicher Erwählung und menschlicher Verantwortung zu beleuchten, soll der Fokus heute darauf liegen, was Jesus uns mit diesem Gleichnis offenlegt und was das für uns bedeutet. Doch bevor wir zur Auslegung kommen, die Jesus uns tollerweise selber gibt, dürfen wir über Vers 16 und 17 nicht einfach hinweglesen. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr angeschaut habt und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr gehört habt und haben es nicht gehört. Jesus spricht hier Seligpreisungen aus, nicht über große Werke, nicht über leidenschaftliche Gefühle, sondern über das Sehen und Hören des Wortes, das wirkliche Verstehen. Und er sagt, ihr seid gesegneter als die Propheten. Und warum? Die Propheten haben das Verhießene nur gehört. Aber wir haben es erfüllt gesehen in Christus. In Christus, dem lebendigen Wort. Und das ist Gnade in Reinform. Nicht nur, dass wir Gottes Wort haben, sondern dass es uns ausgelegt ist. Nicht nur, dass wir Jesus kennen dürfen, sondern dass wir seine eigene Auslegung seiner Gleichnisse lesen können. Es gibt nichts Größeres, nichts Höheres und nichts Wertvolleres für einen Christen, nein, gar nichts, als Gottes offenbarte Wahrheit in Christus. Und das ist das, was die Propheten noch nicht in vollem Umfang hatten. Und doch haben wir uns in unserer modernen Kirche weit genau davon entfernt. Anstatt in diesen Glückseligkeiten zu ruhen, jagen wir angeblichen Prophezeiungen nach, diffusen Erlebnissuchen oder emotionalisierter und vermeintlicher Lobpreismusik und übersehen dabei das Einzige, das uns wirklich heiligen, tragen und retten kann. Gottes klares, offenes und lebendiges Wort. Das heißt nicht, dass andere Dinge weniger Berechtigung hätten, aber einfach, dass es eine Unart ist, das Kostbarste, was wir haben, Christus in seinem Wort, gegen Nichtigkeiten einzutauschen und sie zu verwechseln mit anderen Dingen, die uns persönlich besser gefallen. Eine Grundlage der Reformation, auf die wir uns heute stellen, war sola scriptura, also die Schrift alleine. Und doch sind wir weit davon abgewichen. Und ich rufe dringlichst dazu auf, dass wir dazu zurückkehren. Und zwar nicht nur in unserem Mundbekenntnis, sondern auch in unserer persönlichen Buße und darin, wie wir wirklich leben. Jesus interpretiert nun sein eigenes Gleichnis und zeigt uns, was jeder Boden bedeutet. Und es ist leicht, diese Signifikanz davon zu übersehen. Jesus erklärt uns sein Gleichnis. Normalerweise müssen wir immer sehr vorsichtig sein, wenn wir Gleichnisse aus der Bibel interpretieren. Gleichnisse sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie leicht durchschaubar sind. Und das ist bewusst so gewählt. Diese Gleichnisse sind bewusst bildhaft, herausfordernd und mehrschichtig. Sie sollen geistliche Wahrheiten veranschaulichen und nicht jedes Detail symbolisieren. Deshalb gilt generell, Gleichnisse haben meist eine Hauptaussage und der Kontext ist entscheidend. Wer sie überinterpretiert oder allegorisch behandelt, geht oft am Sinn vorbei. Und genau deshalb ist der Beginn von Matthäus 13 so besonders. Denn hier erklärt Jesus selbst, was das Gleichnis bedeutet, Vers für Vers. Wir müssen also nicht raten, sondern dürfen lernen, wie Jesus selbst seine Gleichnisse versteht. Und das ist ein riesiges Geschenk, weil es uns Maßstab und Werkzeug für alle anderen Gleichnisse gibt. Vers 18 und 19. Hört nun das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Das Wort vom Reich Gottes, das ist das Evangelium von der Herrschaft Christi. Es wird allen verkündet, aber nicht alle werden es annehmen. Und das ist kein intellektuelles Versagen, was hier vorliegt, sondern eine geistliche Erstarrung, eine geistliche Erkrankung. Denn sie hören, ohne zu begreifen, weil ihr Herz verschlossen ist. In Römer 1, Vers 18 lesen wir, dass sie die Wahrheit in ihrer Ungerechtigkeit unterdrücken und das nicht aus Versehen. Und der Böse kommt und reißt es weg. Satan entfernt das Wort aus den Herzen der Menschen, bevor es Wurzeln schlagen kann. Das klingt sehr abstrakt, aber die Bibel sagt uns ganz genau, wie er es anstellt. Zum Beispiel durch Ablenkung, durch Täuschung, durch weltlichen Lärm, durch Stolz und Unglaube. Das Wort sitzt auf der Oberfläche eines schwieligen Herzens. Es wird aufgedeckt, es wird widerstanden und es wird schnell gestohlen. Und doch war das Wort so nahe, es war gesät in das Herz, aber es wurde nicht angenommen. Das Herz ist wie dieser Pfad, wie dieser Weg, zertrampelt, von Sünde verdichtigt, sehr widerstandsfähig gegen jedes Eindringen. Es ist eine Warnung, dass die bloße Berührung mit der Wahrheit nicht gleichbedeutend mit einer Veränderung ist. Wir können also festhalten, dass der Same perfekt ist. Der Boden ist das Problem. Es ist auch nicht das Problem, wie der Same ausgebracht wird, sondern der Boden, der ihn nicht aufnehmen kann. Das verhärtete Herz lehnt Wahrheit ab und wird anfällig für Satan. Das ist kein neutraler Boden. Es ist ein Gericht. Die Wahrheit wird gehört und verworfen. Was bedeutet das für uns? Wir sollten nicht davon ausgehen, dass nur weil wir viele Predigten hören, automatisch die Wahrheit kennen. Wenn mein Herz hart ist, werden die Worte in mir nicht bleiben. Und auch wenn wir das Wort teilen, entweder persönlich oder auch vor einer Gemeinde, so müssen wir stets treu und eilig bleiben. Denn Satan arbeitet sofort daran, das Wort zu entreißen. Es geht also niemals um Redekunst oder welche guten Bildnisse ich dafür finden kann, um das Gehörte zu erklären. Sicherlich kann das dienlich sein, aber darum geht es nicht. Es geht um Treue und Reinheit zum Wort Gottes. Ohne menschliche Einflüsse, denn genau diese menschlichen Einflüsse sind es, die Satan nutzt, um das Wort aus den Herzen wegzutun. Und deshalb sollten wir alle beten, für uns persönlich, für denen wir das Wort teilen und für unsere Geschwister, dass wir um ein erweichtes Herz beten. Denn nur der Geist kann den Weg bahnen und den Weg bereiten, dass das Wort Wurzeln schlagen kann. Und wir haben keinen Einfluss, auf welchem Boden der Samen fällt. Vers 20 und 21 lesen wir von einem weiteren Boden. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzeln in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, so nimmt er gleich Anstoß. Das ist eine emotionale, schnelle Reaktion aus der Situation und keine geistliche Wiedergeburt. Die Person nimmt das Wort auf, versteht es und reagiert zunächst positiv, aber ohne Verständnis, ohne Buße und ohne Umkehr. Freude kann natürlich ein gutes Zeichen sein über Gottes Wort und seine Gnade und ich setze sie auch voraus, aber doch bleibt sie vorerst oberflächlich. Es gibt eine schnelle Aufregung, aber keine Tiefe. Wir lesen davon in Johannes 6, Vers 66, dass viele Jünger, vermeintliche Jünger Jesu folgen, bis seine Worte zu hart werden. Und dann verließen sie ihn. Sie haben keine Wurzeln. Das Wort hat keine Wurzeln in ihnen und auch sie haben keine Wurzeln in dem Wort. Das Evangelium ist nie tief eingedrungen. Es gibt keine Buße, keine Frucht und keine Verwurzelung in Christus, also kein rettender Glaube. Das Herz ist dünn und steinig und der Boden wird nie wirklich aufgebrochen. Wir lesen in Hosea im 10. Kapitel viel von dem Herz auch im Vergleich als Ackerboden. Es hält eine Zeit lang an, aber das Schlüsselwort ist für eine Weile. Es ist ein vorübergehender Glaube. Er sieht eine Zeit lang echt aus, aber Zeit und Prüfung entlarven falschen Glauben. Und uns hier in diesem Land geht es als Christen sehr gut. Wir können sehr, sehr lange in einem Glauben leben, ohne ernsthaft auf Widerstoß, also ohne auf Gegenwind zu stoßen. Es gibt bestimmt auch Leute, die 40 Jahre lang ihren Glauben leben können und es ist nur ein Korn auf einem steinigen Boden. Ich persönlich bin überzeugt, dass ein wahrer Gläubiger sein Heil nicht verlieren kann. Oft bekomme ich dann gleich die Antwort, aber was ist denn mit Hebräer 6? Ich persönlich liebe Hebräer 6, wie ich die ganze Bibel liebe, und doch beschreibt die Stelle in Hebräer 6 genau das, was wir hier gelesen haben. eine Scheinbekehrung, ohne echte Buße und ohne bleibende Frucht. Ein Moment, ein Gefühl, nur eine scheinbare Zugehörigkeit. Und es werden Trübsal und Verfolgung kommen aufgrund Gottes Wort. Und die Prüfungen kommen nicht einfach so, sondern genau wegen Gottes Wort. Ein Glaube, der unter Druck verwelkt, war nie ein rettender Glaube. Eine Person, deren Glaube unter Druck und Bedrängnis abnimmt, ist ein bequemer Christ. Diese Person liebt Bequemlichkeit mehr als Christus und sofort fällt er ab. Das griechische Wort für abfallen bedeutet hier so viel wie stolpern, sich ärgern, Anstoß nehmen oder aufgeben. Und genau dieses Anstoß nehmen ist in Römer 9, Vers 33 beschrieben, wo Jesus selbst zum Stein des Anstoßes wird. Das heißt, scheinbare Christen nehmen dann doch am Wort das, was sie retten sollte, Anstoß und stolpern drüber. Das hat natürlich eine sehr reelle Anwendung auch für uns und unsere Leben. Weil wir dürfen Aufregung und Freude nicht mit echter Bekehrung verwechseln. Das heißt, die Frage, die wir stellen, ist nicht, ja, hast du dich denn schon mal für Jesus entschieden? Sondern, hat das Wort Gottes wirklich Wurzeln in dein Herz geschlagen? Billy Graham ist ein großer Evangelist gewesen und sein Erfolg wird oft gerne an Zahlen gemessen. An wie viele Leute wurde das ausgestrahlt? Und ja, wie viele haben davon gehört und es gesehen und auch wie viele Entscheidungen für Christus wurde getroffen? Und ich habe irgendwo gelesen, ich kann nicht sagen, ob die Zahl stimmt, dass es wohl 3 Millionen dokumentierte Bekehrungen gab. Das ist eine schöne Zahl durchaus, aber es besteht die Möglichkeit, dass keine einzige davon echt war, weil es nur eine Momentreaktion auf das Gesagte war und nie echte Wurzeln geschlagen hat. Das bedeutet auch für uns, dass unser Evangelisationsdienst nicht damit getan ist, dass wir Leute von Christus erzählt haben und mit ihnen ein Gebet gesprochen haben, sondern dass wir sie begleiten und dass wir ihnen helfen, im Wort Wurzeln zu schlagen. Billy Graham hat selber gesagt, nur Gott weiß, wer wirklich bekehrt ist. Und doch orientiert sich die Kirche heute genau daran. Schnelle, oberflächliche Bekenntnisse statt tiefer Verankerung im Wort. Und das ist so gewollt. Es gab in den 90er Jahren Treffen der Kirche, die genau das entschieden haben. Dass genau das ist, was wir wollen. Und ich bin überzeugt, dass genau diese Bewegung genauso viele Menschen in die Verdammnis geschickt hat, wie gerettet. Wahrer Glaube ist auf gar keinen Fall leidensfrei. Er zeigt sich gerade im Ausharren und im Leid. Und das Ziel darf niemals eine schnelle emotionale Reaktion sein, sondern muss immer Frucht sein. Also tiefe Buße, bleibende Ausdauer und verwurzelte Nachfolge. Die Bibel sagt klar, dass jeder, der lehrt, besondere Rechenschaft vor Gott ablegen muss. Und ich wurde vorhin gefragt, ob ich schon aufgeregt bin. Und ich habe gesagt, mehr als je zuvor. Wobei Aufregung nicht das richtige Wort ist. Das richtige Wort wäre eher Angst. Weil desto tiefer wir zu Gott kommen, desto gruseliger wird es, anderen Leuten von ihm und seinem Wort zu erzählen, weil uns der Maßstab bewusst wird, den Gott selber stellt. Und deshalb sollten wir diesen Maßstab nicht weichwaschen, sondern die Botschaft, die lautet nicht, bringt doch noch etwas Kuchen mit für nach dem Gottesdienst, dass die Menschen sich wohlfühlen, sondern die Botschaft, die gepredigt werden muss, lautet, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Und wenn wir daran denken, dass das vor 2000 Jahren schon nahe gekommen war und wir jetzt 2000 Jahre später sind, Es ist noch viel, viel näher gekommen und damit nimmt die Dringlichkeit nicht ab, sondern zu. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Der Samen und die Dornen, die wachsen Seite an Seite. Es gibt eine gewisse Empfänglichkeit des Herzens, die den Samen aufnimmt, ihm eine Wurzel gibt und ihn auch wachsen lässt. Es handelt sich hier nicht um offene Ablehnung des Wortes, sondern um konkurrierende Liebe. Diese Person hört das Wort wie alle anderen. Aber auch hier reicht das Hören nicht aus, nicht mal die Verankerung reicht aus, weil das Herz überfüllt ist. Die Sorge der Welt. Also wörtlich bedeutet das Sorgen, Ängste und auch einfache Ablenkungen der Zeit. Das sind erstmal keine bösen Dinge, Arbeit, Familie, Sicherheit, aber sie verzehren das Herz und lassen weniger Raum, beziehungsweise gar keinen Raum mehr vor Gottes Wort. Lukas 21, Vers 34 warnt uns. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei, Trunkenheit und Lebenssorgen. Und der Betrug des Reichtums. Reichtum ist in jedem Fall immer eine Lüge, weil das Wort in sich nicht das hält, was es verspricht. Es verspricht Sicherheit, Identität und Freunde vielleicht auch, aber naja. Aber es hält nichts davon. Dieser Boden strebt nicht unbedingt nach Sünde, sondern nach Selbstgenügsamkeit anstatt von totaler Hingabe. Im 1. Timotheus 6, Vers 9 bis 10 lesen wir, diejenigen, die reich sein wollen, fallen in Versuchung und werden von vielen Schmerzen geplagt. Das Wort wird erstickt. Das Wort beginnt lebendig, aber es wird von anderen Begierden begraben. Das Problem ist nicht die Kraft des Samens, sondern die Götzen des Herzens. Das Gleichnis kommt nochmal parallel vor in Lukas und Markus. Und in Markus 4, Vers 19 wird noch ein drittes Element hinzugefügt. Und das ist die Begierde nach anderen Dingen. Und es geht nicht hier zwingend um schlechte Dinge, sondern um zu viele Dinge. Und das Herz bringt keine Frucht. Und das hat es mit allen anderen schlechten Böden gleich. Es kommt kein echtes Leben zustande. Das Herz desjenigen, der mit dem Wort beginnt, aber am Ende mit der Welt verführt wird. Und was bedeutet das für uns? Wir sollten uns die Frage stellen, was unterdrückt das Wort in meinem Leben? Jesus hat klar gemacht, dass ihm persönlich das Wort wichtiger ist als das Brot, was er täglich isst. Ist das bei uns auch so? Welche Götzen lenken unser Herz ab? Das können auch Götzen sein, die zunächst gut beginnen. Ich denke nur an das goldene Kalb. Israel hat sich danach gesehnt, Gott besser anzubeten und hat daraufhin das goldene Kalb geschaffen. Das war für die kein offensichtlicher Götze, um Gott zu ersetzen. Nein, es sollte ihnen helfen, ihn besser anzubeten. Aber das hat es nicht, weil sie sich auf ihr persönliches Gefühl verlassen haben und nicht auf die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat. Das bedeutet für uns auch noch, dass wir wachsam sein müssen. Fruchtbarkeit erfordert Beschneidung. Wir müssen uns zurückstutzen lassen. Es gibt bestimmt einige Leute, die jetzt hier ihre eigenen Tomaten anbauen und diese auch ausgeizen. Es muss etwas weg, dass das, was gut ist, besser wachsen kann. Und wir müssen uns strengstens dafür hüten, dass Christentum mit der Weltlichkeit koexistieren zu lassen. Die Bibel sagt uns selbst, wir können nicht zwei Herren dienen. Also können wir nicht 6 Tage in der Woche in der Weltlichkeit leben und dann am 7. wechseln wir mal kurz in das Christentum. Oder 40-30, 50-50, was auch immer. Wir können nicht hin und her springen, weil ultimativ die Dornen überhand nehmen werden. Sicherlich kennen ganz viele den Vers 1. Korinther 10, Vers 23, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Diesen Vers habe ich letztens erst gehört in einem Gespräch mit einem Bruder und ich habe ihn als Versuch empfunden, Gehorsam als gegen Gesetzlichkeit auszuspielen und zu schmähen und Sünde zu relativieren. Aber darum geht es nicht. Dieser Vers gibt uns keinen Freibrief zum gelegentlichen Sündigen, sondern er ruft uns dazu auf, Dinge, die uns erlaubt sind, zu prüfen, ob sie wirklich gut für uns sind. Weil nur weil sie erlaubt sind, heißt das nicht, dass sie förderlich sind. Und das sagt dieser Vers, dass wir genau reflektieren müssen. Und wenn wir beim Reflektieren auf unser persönliches Gefühl hören, dann ist es meistens schon zu spät. Und zuletzt lesen wir vom Samen, der auf die gute Erde gesät wurde. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, versteht, der wirklich Frucht bringt. Der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Das Herz ist nicht von Natur aus gut. Wenn wir mit Römer anfangen, das Anfang des Römerbuchs zu lesen, wird uns das sehr gut dargestellt, dass der Mensch nichts Gutes an sich hat. Also sozusagen, dass der Boden von Natur aus immer schlecht ist. Der Boden muss erst von Gott vorbereitet werden. Aber wenn er das getan hat, wenn Gott den Boden vorbereitet hat, dann ist der Boden weich, gebrochen und offen, bereit, das Wort aufzunehmen. Im Gegensatz zu den verhärteten, oberflächlichen und gespaltenen Herzen hört diese Person das Wort nicht nur, sondern begreift es auch. Verstehen, das griechische Wort ist hier suniemi und das bedeutet, etwas mit dem Herzen zu vergreifen, also nicht nur intellektuell abzuspeichern, sondern Gehorsam und Frucht zu bringen, dass es Wurzeln schlägt, dass ich danach lebe, dass ich meine ganze Gesinnung danach ausrichte. Die Entfaltung deiner Worte gibt Licht, sie gibt den einfältigen Verständnis, so lesen wir im Psalm 119, Vers 130. Und das ist das. Verständnis und Einsicht kommt nicht aus unserer geistigen, intellektuellen Kapazität, sondern allein aus dem Boden, den Gott vorher bewirtschaftet. Und dann bringen wir tatsächlich Frucht. Und Frucht ist der untrügerische Beweis für wahre Errettung, wie wir an vielen Stellen in der Bibel lesen können. Und natürlich denken wir zunächst an Galater 5, die Früchte des Geistes, Liebe, Freude, Frieden und so weiter. Aber es gehört noch mehr dazu. Es gehört Heiligkeit dazu. Es gehört Gehorsam dazu und Zeugnis des Evangeliums und dieses vor der Welt abzulegen. Und jedes Samenkorn, das auf dem Boden gepflanzt ist, bringt Frucht. 100-fach, 60-fach und 30-fach. Die Fruchtbarkeit ist unterschiedlich, aber alle Gläubigen bringen Frucht. Einen Christen, der keine Frucht bringt, gibt es nicht. Der unterschiedliche Ertrag erinnert uns daran, dass nicht alle Christen im gleichen Tempo wachsen, aber alle wachsen. Das bedeutet für uns zunächst, dass wir Gott bitten müssen, unseren harten Boden des Herzens aufzubrechen. Und das ist nicht schön für uns, aber es ist wichtig. Und genau das braucht es, dass wir für Gott und sein Wort empfänglich werden. Und deshalb dürfen wir jede Herausforderung und jeden Schmerz willkommen heißen, weil wir wissen, dass er uns zur Erbauung dient in Gottes Gnade. Die nächste Frage ist, bringen wir Frucht? Es geht nicht um Vollkommenheit, sondern um Wachstum, Reue und Heiligkeit. Und darauf müssen wir unsere Predigten ausrichten. Auf die Frucht, um der Frucht willen. Und wie bereits erwähnt, wir dürfen uns nicht mit emotionalen Reaktionen zufrieden geben, sondern wir sollten nach Veränderung streben. Und das dort zunächst, wo wir es vorleben. Also geht es hier gar nicht darum, das anderen zu halten, oh, du hattest nur eine emotionale Reaktion, du solltest dich verändern. Sondern dass wir genau das Gleiche tun, dass wir nicht emotional reagieren, sondern dass wir Veränderung zeigen. Und das geht in meinen nächsten Punkt über, wir müssen sehr viel Geduld und Gnade haben mit unterschiedlichen Erträgen. Manche wachsen schnell, manche wachsen langsam, aber alle gehören zu Christus und alle wachsen. Und deshalb müssen wir besonders als Gläubige so gnädig zu denen sein und geduldig, wie Gott gnädig und geduldig mit uns ist. Und ich kann euch versprechen, die Geduld, die wir anderen Menschen aufbringen, fällt immer zu kurz aus, im Gegensatz zu der Geduld, die uns Gott entgegenbringt. Was wir also festgestellt haben, ist, dass unser Boden von Natur aus schlecht ist. Wir sind von Natur aus hart, oberflächlich und gespalten. Aber Christus ist der wahre Sämann, der nicht nur das Wort sät, sondern auch durch seinen Geist den Boden in uns aufbricht und bereitet, dass wir überhaupt uns für ihn entscheiden können. Er pflügt unser Herz, pflanzt die Wahrheit, bewässert den Samen und bringt die Ernte ein. Die Erlösung geschieht rein aus Gnade. Und die Frucht, die wir bringen, ist der Beweis dafür. Wirst du das Wort hören, es verstehen und zur Ehre Gottes Frucht bringen? Oder wird das Wort unterdrückt, verbrannt oder gestohlen werden? Ich möchte noch mit uns beten. Ja, heiliger Vater, dir sei alle Ehre. Wir loben und wir preisen dich für deine Macht, für deine Souveränität und für deine Liebe, die du den Deinen gegenüber aufbringst. Wir kommen ganz demütig für dich, denn wir erkennen, wir haben nichts beigetragen. Und doch preisen wir dich, dass du dieses Wunder in uns tust, dass du einen verdorbenen Menschen wie uns für dich und deine Wahrheit und deine Welt und deine Geistlichkeit empfänglich machst. Wir können nichts weiter als darüber staunen, uns selber dafür dir ganz hingeben. Ja, so bitten wir dich, dass du alles genau so weiter tust, wie du es tust. Dass wir in deinen vorbereiteten Wegen wandeln und dass du uns befähigst, kraftvoll dein Wort auszubringen. Und wir bitten dich, bereite die Böden vor, dass dein Wort Frucht bringt. Wir beten in Jesu Namen. Amen.